Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hi Albert.
Hallo Jan.
Ich möchte dir heute zum Einstieg von einer Begegnung erzählen, die mich so ein bisschen nachdenklich gemacht hat und die mich auch auf das heutige Thema gebracht hat. Und zwar bin ich neulich einer alten Schulfreundin begegnet, die wohl zufällig über unseren Podcast gestolpert ist und eben mich da als früheren Schulfreund jetzt als Moderator eines Philosophie-Podcasts gehört hat. Und zu meinem Erstaunen meinte sie, ja krass, wie du dich entwickelt hast, hat mich wohl überhaupt nicht auf der Liste gehabt, eben für das Thema Philosophie und Nachdenken übers Leben und ja Lebenskunst oder die Themen, über die wir uns halt unterhalten, hat mich wohl in einer ganz anderen Schublade gehabt. Und da habe ich natürlich zum einen drüber nachgedacht, wie ich dann wohl früher war, ob ich mich tatsächlich in eine ganz andere Richtung entwickelt habe, weil ich hätte gesagt, diese Fragen haben mich eigentlich schon immer interessiert. Ich habe mich halt nie so intensiv damit beschäftigt. Also eine meiner Fragen war, gibt es diesen unveränderbaren Kern in einem und außenrum verändert man sich in Nuancen oder entwickelt man sich im Laufe des Lebens zu einem ganz anderen Typen, zu einer ganz anderen Persönlichkeit? Und dann eben auch noch so die Grundsatzfrage, wie findet denn Entwicklung statt? Ist das ein evolutionärer Prozess, der so in Trippelschritten entwickelt man sich oder sind es eben möglicherweise wie bei mir durch so ein einschneidendes Erlebnis wie mein Herzstillstand dann so ein größerer Schritt, der einen halt in eine ganz andere Richtung entwickelt. Also, so sind wir auf das heutige Thema oder so bin ich auf das heutige Thema Entwicklung gekommen. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, Albert, wie du darauf schaust. Also, ist Entwicklung eines der zentralen Gesetze des Lebens? Entwickelt sich jeder Mensch zwangsläufig im Laufe seines Lebens?
Ja, das denke ich schon und das soll er auch vor allen Dingen. Das ist wichtig. Die Natur hat alle Lebewesen zum Wachsen verurteilt, könnte man sagen. Und im Wachsen erfüllt das Lebewesen seine Bestimmung, könnte man sagen. Wir finden das auch wieder. Im Chinesischen heißt das Dao, der rechte Weg. Es ist auch ein Weg, eine Veränderung. Jetzt war die erste Frage Nuancen oder ist ganz anderes. Da ist alles möglich. Ich denke, man hat einen Kern, der entwickelt werden sollte. Ich denke, desto mehr Entwicklung, desto reicher wir uns entfalten, desto schöner, besser fühlt sich das auch an. Sehen wir so ein, ich vergleiche das menschliche Leben immer mit einem Baum auf freier Wiese, wie der nach allen Seiten hin mächtig seine Äste ausschlägt, wenn er nicht vorher herausgerissen wird oder wenn er standhält, auch den Widrigkeiten. Es ist sehr schön und er geht hoch und in uns liegt so eine Bestimmung, da steckt auch das Maß hinter, wir ins Unendliche wachsen wir nicht. Und da kann es auch zu großen Veränderungen kommen, das hängt vielleicht weniger vom Kern ab, sondern von den frühen Prägungen. Sind die angemessen? Wird ein Urvertrauen in uns begründet? Werden wir von Anfang an so angenommen, wie wir sind? Dann braucht es vielleicht nur Nuancen oder eine natürliche Entwicklung. Gibt es da eine Menge Hypotheken, ein schlechtes Karma, das uns von Vorgenerationen oder in früher Kindheit mitgegeben wird? So kann die Entwicklung sehr groß, sehr umfangreich sein, auch bedeutende richtige Sprünge haben, wenn wir wach sind, uns entwickeln wollen und wir sehen, das, was wir davor finden, das sind wir nicht oder das hat erhebliche Beeinträchtigungen von außen erhalten, die nicht zu uns passen. Also ich könnte in Anführungsstrichen schlechte Erziehung oder eine Erziehung, die einen mit einer Menge Prägungen belastet, die vielleicht stark sind, intensiv sind, aber die nicht zu uns passen, dann müssen wir uns häuten, dann müssen wir sehr große Sprünge machen und müssen vielleicht vom Saulus zum Paulus werden. Das kann organisch geschehen, ist aber in solchen Fällen, wo große Schritte erforderlich sind, manchmal auch sprunghaft. Manchmal braucht es auch wirklich dann einen schweren Anstoß, wie in deinem Fall. Oder Konfuzius sagt es mal, bei manchen, die kommen erst in der Trauerzeit zu sich. Das kann man so auffassen, die kommen erst bei einem großen Schicksalsschlag, werden sie wach, fangen sie an nachzudenken. zu reflektieren, sich zu hinterfragen, sich selbstkritisch zu betrachten. Also alles ist möglich und fast würde ich sagen, bei einem Menschen, der sich überhaupt entwickelt, der dazu bereit ist, offen ist, der an sich arbeitet, kommt beides vor. Es gibt sprunghaft, es gibt einschneidende Erlebnisse, die zu einem Sprung in der Entwicklung führen und es gibt ein kontinuierliches, organisches Wachstum. Ich möchte vielleicht mit einem Zitat abschließen, das mich sehr beeinflusst hat. Ich weiß gar nicht genau, wann ich es gelesen habe. Es ist über 40 Jahre her, vielleicht 50 Jahre her, als ich es gelesen habe. Meine Beschäftigung mit Goethe, das hat mich unglaublich bis zum heutigen Tag eigentlich, was das Stichwort Entwicklung angeht, geprägt. Und das heißt, es gibt, man weiß gar nicht, so eine Stelle, wo er von einem Dritten spricht, aber man vermutet, das ist eine Selbstcharakterisierung. Und da heißt es, immer tätiger, nach innen und außen fortwiegender poetischer Bildungstrieb. Das macht den Mittelpunkt und die Basis seiner, so heißt es dort, Existenz aus. Also man könnte es auf Goethe beziehen. Also tätiger, man muss etwas tun, nach innen und außen wirkender. Also es ist nicht nur ein innerlicher Prozess der Entwicklung, sondern hat auch mit der Auseinandersetzung mit der Welt zu tun, hat auch damit zu tun, dass wir wirken, dass wir einen Beruf ergreifen, dass wir vielleicht eine Karriere machen oder uns davor. Und fortwirkender poetischer Bildungstrieb heißt jetzt poetisch Poesis, schaffen, etwas erschaffen, etwas Neues schaffen. Und das eigene Leben ist eigentlich das Neue überhaupt. Jeder ist der Künstler seines eigenen Lebens, der Schöpfer seines eigenen Lebens. Das ist nie identisch mit einem anderen. Und insofern sind wir immer auch schöpferisch tätig, mehr oder weniger.
Dieses Schöpferische kann aber ja auch in eine gute oder aber auch in eine schlechte Richtung gehen. Ne? Also man muss doch sehr aufpassen, wie man sich entwickelt. Ich könnte zum Beispiel bei mir auch gar nicht, also ich hoffe natürlich, dass auch die Schulfreundin das eher als eine positive Entwicklung gesehen hat. Aber grundsätzlich kann man sich doch auch durch falschen Umgang, durch falschen Input, also ich denke jetzt an sowas wie, ja, man wird einfach in eine Richtung gedrängt, sei es etwas, was einem persönlich nicht liegt, aber was einem von außen aufoktroyiert wird. Meinetwegen, ich werde gezwungen, Mathematik zu studieren und das entspricht überhaupt nicht meiner Veranlagung. Dann kann mich das ja, ist vielleicht ein doofes Beispiel, aber dann kann mich ja das in eine völlig falsche Richtung entwickeln.
Es ist ein gutes Beispiel. Nein, das ist in der Tat so und da müssen wir sehr aufpassen, dass wir uns gerade entwickeln, dass wir uns entsprechend unserer ganz höchst individuellen Natur entwickeln und die eigenen Anlagen ausprägen, ausleben und fördern und nicht etwa irgendetwas in uns, was da auch ist, aber was nicht zu unserem Wesen entspricht. Und ich denke, das ist deshalb ein gutes Beispiel. Ich habe angefangen, Jura zu studieren in Freiburg. Wir waren 1000 Anfänger. Ich denke mal, so Pi mal Daumen, 500 haben dieses Studiengang nur gewählt, weil ihre Eltern oder ihre Onkel oder ihre Großeltern Juristen waren. Das sah man dann auch. Die haben da auch mediokre oder so gerade mal solche Leistungen gebracht oder viele sind auch durchgefallen. Ich glaube, die Quote war damals 20-30%. Und ich bin überzeugt davon, sie haben das aus irgendwelchen Gründen übernommen, aber nicht, weil sie in sich hineingehorcht haben und dort eine gewisse Begabung für das Juristische, für Gerechtigkeiten gefunden haben. Und das ist gang und gäbe. Also wir werden nicht nur mit Prägungen belastet, die uns in der Erziehungsphase anerzogen werden oder aufoktroyiert werden, sondern wir werden auch mit Karma, mit transgenerationellen Erfahrungen und Erlebnissen werden wir belastet oder sagen wir mal, werden wir in die Welt geworfen. Das heißt, ist dann eine Tradition von Ärzten, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass auch wir den Arztberuf ergreifen. Vielleicht haben wir auch Talent dazu, aber wir haben es nicht immer. Und häufig wählen wir da aus Tradition, ganz unbewusste Prozesse sind das, eine Sache, die uns gar nicht so nahe liegt. Also da müssen wir sehr aufpassen.
Verstanden, das war jetzt, sagen wir, dieser berufliche Teil, die berufliche Entwicklung oder die Tätigkeit, die wir im Außen angehen. Aber noch wichtiger finde ich ja eigentlich so diese persönliche Entwicklung. Also was ist in mir angelegt? Bin ich ein extrovertierter Typ, der das vielleicht noch weiterentwickelt? Bin ich eher ein introvertierter Typ, der dann vielleicht in einer anderen Richtung seine Erfüllung finden muss und trotzdem Verbindungen aufbaut mit anderen Menschen. Also ich glaube, das sind doch die Themen, die ganz grundlegenden Themen, die vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad schon mal in unserem inneren Kern angelegt sind und um die herum wir dann so eine Entwicklung schaffen müssen. Also uns einen Weg suchen, wie wir mit dem, was wir haben, uns möglichst positiv weiterzuentwickeln, ohne dass das auch schon wieder in so Leistungskategorien oder was ist gut, was ist schlecht, wer weiß das schon, entwickeln muss. Ne?
Ja, du hast vollkommen recht. Nur weise ich darauf hin, man wird zu dem, was man tut, sagten die Alten. Das heißt, der Beruf hat eine ganz starke, vielleicht die stärkste Prägung überhaupt auf die weitere Entwicklung der Persönlichkeit. Aber in der Tat ist die erstmal losgelöst, die Persönlichkeit, was wir da vorfinden. Der Beruf ist nur eine Schattierung davon und es geht darum, die Persönlichkeit in seinen ganzen Anlagen, in seinen ganzen Bedürfnissen, Hobbys auch, Vorlieben auch zu erkennen, erkenne dich selbst und dann sie zu fördern. Und das kann in Verkennung dessen, wer ich bin, in die falsche Richtung gehen oder unter starken Einflussnahmen, das ist der häufigere Fall, von den Freunden, den Menschen, mit denen man sich umgibt oder in der Gesellschaft, in die man hineingeworfen wird oder in die Bedingungen, in die man hineingeworfen wird, kann das manipuliert, geprägt und in eine ganz falsche Richtung gehen, auch in eine bösartige, schlechtere. Der Goethe hat das mal präzisiert, was er damit meinte, mit diesem poetischen Bildungstrieb. Er sagte, ich habe immer nur darauf getrachtet, mich selbst erstmal einsichtiger und besser und den Gehalt meiner Persönlichkeit zu steigern. Also mich besser machen, einsichtiger und den Gehalt der Persönlichkeit, da haben wir das, das, was in dir angelegt ist, zu steigern. Steigerung, eine ganz wichtige Kategorie in der Philosophie Goethes und auch in seiner persönlichen Entwicklung. Aber hier haben wir wichtige Kategorien, also Bildung, dass wir unseren Horizont erweitern. Ganz wichtige Voraussetzungen dafür und besser machen, ja, dass wir hin zum Guten hin, also nicht in die falsche Richtung gehen. Es gibt da schon Gut und Böse, es gibt da schon Selbstschädigendes oder Soziales, Engagiertes, Altruistisches, das einen letztlich auch persönlich weiterbringt und gut tut. Also das ist, geht Hand in Hand. Ja, und das, was man da als Anlagen eben in sich hat, entwickeln.
Du hast jetzt ja sehr stark auf Goethe referenziert. Ich würde jetzt mal so ein Beispiel, ein zeitgenössisches Beispiel, auch wenn er leider vor kurzem zwei, drei Jahren verstorben ist. Ich bin ja großer Fan von David Bowie und der, finde ich, ist auch so ein typisches Beispiel von jemandem, der seine Identität ganz gezielt, vielleicht auch ja zu einer künstlichen Identität weiterentwickelt hat. Aber der hatte ja eben so solche Facetten, wie dass er plötzlich Ziggy Stardust war oder dann der Thin White Duke oder seine minimalistische Phase in Berlin. Aber das kommt mir so vor, als war das auch jemand, der so ganz bewusst an seiner Identität gearbeitet hat, vielleicht auch Kunstfiguren erschaffen hat, um sich da so reinzufühlen. Wie ist das, so ein anderer zu sein, sich in die eine oder in die andere Richtung weiterzuentwickeln?
Ich kenne seine Biografie nicht so sehr, aber es sind Aspekte, die du genannt hast, die mir einleuchten, die für jeden gelten. Seine Individualität herausschälen und sie, Goethe sagt, wie eine Pyramiden immer höher zu spitzen, hat häufig etwas damit zu tun, gegen den Strom zu schwimmen. Also nicht nur sich von Prägungen und Einflüssen, die man mal erhalten hat, sei es kathartisch, traumatisch oder überhaupt durch die Umgebung während des Heranwachsens hat, sondern es ist ein ständiger Prozess, gegen gesellschaftlichen Druck anzugehen. Und da gehe ich mal wieder auf Goethe zu, der ging davon aus, dass unter den Menschen eine Tendenz ist, sich fortwährend zu entfremden von sich selbst. Also die Gesellschaft, die Arbeitsstelle, die Konventionen haben eine starke Tendenz, einem die Persönlichkeit herauszutreiben und Entwicklungen zu behindern, weil sie gerne Konformität hätten.
Oder halt darüber letztlich eine schlechte Entwicklung zu forcieren.
Richtig,
das ist, genau. Das ist ja auch eine Entwicklung. Ne?
Richtig, in die falsche Richtung gehen, dass man vom rechten Weg abkommt. Und so sagt er an der Stelle, wo er von der Entfremdung, er hatte sich gesehen, so hat er es ausgedrückt, nach einer Entfremdung von den Menschen, wir können sagen Entfremdung von der Masse, von so einem Massentrend. Und das hat er gesucht in der Stille und Bestimmtheit des persönlichen Lebens, also stille Rückzug, halte ich auch immer für sehr wichtig. Ziehe dich zurück, überprüfe da, was die Gesellschaft täglich in dich hineinschüttet und prüf das, was ist da gut, wie so ein Goldgräber, und es siebt dann die Goldkörner daraus und alles andere lässt er durchfließen, lässt er gehen. Also das Herausstellen der eigenen Persönlichkeit ist häufig ein Schwimmen gegen den Strom, ein Absetzen, ein Kampf auch um die eigene Individualität gegen Konventionen oder Sitten, die man zum einen hinterfragen kann, die vielleicht objektiv sogar schlecht oder nachteilig sind und insbesondere die einen persönlich auch daran hindern, seine Eigenheit durchzusetzen und auszuentwickeln.
Ich will dir da jetzt nicht widersprechen. Ich finde nur, vorher müsste doch noch der Schritt stattfinden, dass ich überhaupt mal untersuche, wer bin ich eben, ja. Aber dann auch, und so eine konkrete Frage, was ist das Schöne an meinem Charakter oder an meiner Seelenverfassung und wo sind aber Teile, die zumindest nach meinem Empfinden noch nicht optimal, ist schon optimal, aber nicht ausreichend ausgeprägt sind, wo genüge ich meinen eigenen Ansprüchen nicht, in meinen Haltungen oder in meiner Verfasstheit. Letztlich auch so Themen wie, wo vernachlässige ich bestimmte Ansprüche, die mir eigentlich klar sind.
Also dieser Prozess, werde der du bist, wie der griechische Dichter Pindar das gesagt hat, dem schließt sich ein Satz an, gemäß der Erfahrung, gemäß der Lebenserfahrung. Und hier haben wir das. Es ist nicht ein Vorher und Nachher, sondern es ist ein ständiger Wechselprozess. Es ist ein Dialog mit sich selbst und mit der Gesellschaft und mit den Erfahrungen, die man täglich macht. Goethe meinte, wie lernt man sich kennen? Ja, durch Nachdenken nicht. Du musst hinausgehen in die Welt und das tun, wonach es dich drängt, wonach es dich treibt und dann prüfen, wo ich dran bin. Tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Vieles können wir nicht durch Nachdenken aus uns herausbekommen. Das müssen wir erfahren im täglichen Umgang, wo unsere Talente liegen. Grundsätzlich hast du recht. Natürlich, wir müssen, damit wir wissen, wo lang wir gehen, müssen wir wissen oder ahnen, wer wir sind, wo wir uns zu suchen haben, wo wir vielleicht sind, wo vielleicht unsere Talente liegen und wo vielleicht die Probleme liegen, die ich an der Persönlichkeit auch zu lösen habe. Wenn ich einigermaßen zufrieden und glücklich leben will, dann gibt es auch eine Menge Ballast, eine Menge Dinge, die negative Affekte hervorrufen, Angst, Sorgen, Zorn, Wut, Eifersucht, Gier etc. und muss daran abends gleichzeitig arbeiten. Aber ich komme durch Nachdenken, durch Tagebuchschein, durch Selbstreflexion, nur einen bestimmten Abstand kann ich gewinnen oder eine bestimmte Strecke kann ich so zurücklegen. Dann brauche ich Erfahrung, die Response der Welt. Und wir sagen das so schön, wie fühlt es sich an? Manches erlernst du erst, wenn du es fühlst, wenn du es erlebst. Und das ist ein Wechselprozess. Also vorher und nachher, so klar gibt es das da nicht.
Ich habe in der Vorbereitung einen schönen Satz gelesen, dass unsere Persönlichkeit eben auch das Ergebnis oder das kumulierte Ergebnis unserer Erfahrungen
sind. Richtig, das ist genau das, was ich sagen wollte, richtig. Die Chinesen sagten ja, du wirst es weise, wenn man das mal gleichsetzt mit die Persönlichkeit ist dann entwickelt zu ihrer vollen Blüte erst ab 50. Sie meinten damit, du musst erst eine Menge Lebenserfahrung gemacht haben, die du nicht durch Nachdenken oder durch Bücher lesen ersetzen kannst. Du musst sie tatsächlich gemacht haben, um heranzureifen.
Also würdest du sagen, dass ich bestimmte Charakterzüge aktiv durch Erlebnisse oder durch Übungen verstärken lassen?
Unbedingt. Das ist die Aufgabe, vor der wir gestellt sind. Entwickle und entfalte deine Anlagen. Und wenn wir philosophisch gesteuert nach dem guten Leben uns streben, erkenne, reduziere oder überwinde deine negativen Impulse, Kräfte in deiner Seele, Begierden und Strebungen, die auch da sind. Also eine Seele, wie der Gnostiker Valentinus das mal ausgedrückt hat, sehr drastisch ausgedrückt, sage ich vorab, stinkende Kneipe, in denen die Götter ein- und ausgehen. Oder Demokrit sagte das auch, wenn wir da tief in die Seele, da finden wir alles, eine Mördergrube finden wir da. Und auch Goethe sagte einmal, er könnte sich vorstellen, jedes Verbrechen begangen zu haben. Das heißt, potenziell haben wir alles in uns. Eine Menge guter Anlagen, guter Keime, aber auch eine Menge schädlicher oder gefährlicher Keime und Anlagen, die, wenn sie entwickelt werden, uns nicht gut tun und der Gesellschaft vielleicht auch nicht, die uns zum Schlechten, wenn man so will, zum Bösen oder zum Schädlichen Verhalten verleiten können. Und wenn wir da auf das falsche Pferd setzen, da gibt es manchmal Argumente für diese Begierden, ne? Aber wenn wir die zu sehr in den Mittelpunkt stellen oder überhaupt entwickeln, dann stellen wir plötzlich mal fest, was wir da entwickelt haben, ist Unkraut. Das sind immer so Aha-Erlebnisse. Man hat falsch gelebt. Also man ist 10 Jahre der Karriere hinterhergelaufen, hat alles dafür geopfert, Familie, mögliche Familie, Kinder vernachlässigt, sich selbst vernachlässigt. Und was man da am Ende hat, ist vielleicht ein Haufen Geld, aber eine innere Leere, eine Sinnlosigkeit, ein Gefühl, man hat an seinem Leben vorbeigelebt.
Also würde Valentinus vermutlich sagen, den ich bisher noch gar nicht kannte, ich will nicht so tun, als...
Da ist auch nicht viel von ihm bekannt. Ich kenne auch nur diesen Spruch von ihm. Ja,
den ich auch sehr schön finde, der auch meiner Lebenswelt, also im Sinn von Kneipe, ganz gut entspricht. Aber er würde halt vermutlich empfehlen, innezuhalten und mal ordentlich nicht die stickige Kneipe durchzulüften.
Ja, ich würde sagen, was jeder praktische Philosoph der Antike gesagt hat, versuche dich reinzumachen, aufzuräumen in deinem Seelenhaushalt, versuche deinen Seelengarten zu pflegen, ihn schön zu machen, eine schöne Seele zu bekommen. Das Unkraut, das, was da stinkt und verfault und nicht gut tut, bitte entferne es. Wenn du, willst du froh sein, wenn du heraustrittst in deinen auf deinen Seelengarten schaust, willst du dich an schönen Blühen, an einer bunten Vielfalt, an einen gesunden, fruchtbaren Ergebnissen erfreuen, dann musst du da was für tun. Sonst wächst da alles wie Kraut und Rüben, wie man so schön sagt. Und vor allen Dingen wächst dann auch das Unkraut. Da wachsen dann auch die negativen Anlagen in dir. Es kommt darauf an, was du nährst, was du, so ist es. Und dann kann es in die ganz falsche Richtung gehen oder es kann in die gute gehen. Meistens ist es so ein Mix, dass wir uns bestimmte Teile, nehmen wir uns nicht vor oder vernachlässigen sie oder anderes übertreiben wie andere Teile des Gartens. Das Ergebnis ist dann meistens, naja, so ein mehr oder weniger schöner Garten. Das spiegelt sich dann wieder in dem Gefühl, das die Menschen haben. Sie fühlen sich entweder richtig durch und durch zufrieden und glücklich. Ich habe das Leben gelebt, das ich gelebt habe, aber die meisten Menschen sagen dann eher oder klar, klagen sogar oder viele Menschen klagen und fühlen sich gar nicht glücklich und fühlen sich gar nicht, dass sie ein erfülltes Leben haben, weil sie da doch vielleicht keine Anleitung hatten, nicht wussten, was zu tun ist oder eben sich nicht der Mühe unterzogen haben, jeden Tag in den Garten zu gehen oder ein bisschen Unkraut zu robben oder die guten Anlagen eben zu entwickeln, zu fördern, zu gießen, zu nähren. Und ihnen gut zuzusprechen. Die Pflanzen sollen ja auch hören können.
Ich habe ja vorhin dieses Beispiel zum Einstieg diese Begegnung mit der Schulfreundin erzählt. Ich bin da nochmal so insgesamt durchgegangen, wer da mit mir damals in dieser Lebensphase unterwegs war. Und da gab es natürlich auch so Archetypen, ja, Leute so wie der typische, der Klassenclown, die Ruhige, der Ehrgeizige. Das sind ja so Kategorien oder Kategorisierungen, die man Leuten so überstülpt. Und man wundert sich dann 20 Jahre später beim Abi-Treffen, wie sich die Leute eben entwickelt haben, verändert haben und so. Und dann kann man ja fragen, war es damals falsch oder haben sie sich damals nicht ihrer Identität entsprechend verhalten oder haben sie sich jetzt dann zum Guten oder Schlechten weiterentwickelt? Und das sind ja so Themen, da kann man völlig unterschiedlich drauf blicken. Der eine empfindet das als nicht authentisch, wenn jemand dann vom Klassenclown plötzlich zum ernsten Steuerberater geworden ist. Und andere sagen, ja, der hat da halt seinen Kern herausgeschält.
Ja, da sprichst du was an. Ich war tatsächlich auch der Klassenclown immer und ich war ziemlich... Also gut, irgendwie habe ich damit Fans gewonnen damals. Ich war dann häufiger auf Klassensprecher und so. Also ein großes Maul oder ein großes Mundwerk hatte ich immer. Aber ich war auch Klassenclown. Das konnte ich mich manchmal nicht zurückhalten und habe dann immer Eintrag ins Klassenbuch gekriegt, weil ich da irgendwie vorlaut war. Und manche meiner Schulkameraden würden sich gewiss auch wundern, wenn sie mich jetzt sehen würden. Und ich habe das auch mal gehört, wo ich tatsächlich so auf solche Leute gestoßen bin. Aber ich denke, man darf dem kleinen Baum nicht vorwerfen, dass er noch kein großer Baum ist, sondern jede Entwicklungsstufe hat ihr Recht und hat ihre Berechtigung und es ist eben so, dass da etwas entfaltet werden muss und das geschieht nicht, wenn wir anfangen zu denken, unser Leben in die Hand nehmen, dass dann der Samen da schon aufgeblüht ist, der braucht Pflege, der braucht eine Entwicklung, der braucht auch Zeit und das Leben geht in Lebensabschnitten voraus, meandert so vor sich hin. Man probiert das mal aus, man probiert das mal aus und da macht man ja gerade die Erfahrung, dass es vielleicht als Klassenclown nicht so gut ist, zu überleben. Also in der Klasse geht das vielleicht noch, aber später im Berufsleben Leben eben nicht mehr so und man wandelt sich eben und es braucht Zeit, bis man entdeckt, man ist gar nicht der Clown in sich. Vielleicht behält man sich ja hoffentlich noch den Humor, aber man muss ja nicht mal da in jeder Gruppe oder bei jedem Treffen als Clown gelten dann später. Aber vielleicht hat man den Humor ja bewahrt als das Gute, das Übertriebe dann vielleicht sich in den Mittelpunkt stellen oder sich da um die Lacher der Mitmenschen da zu bemühen. Also ich bin da sehr, obwohl ich viele Veränderungen mitgemacht habe und auch vieles im Nachhinein, wo ich sagen würde, würde ich nie mehr so machen und was habe ich denn da gemacht? Mich manchmal auch wundern, denke, oh Gottes Willen. Aber ich sage dann immer, ja, das war eben zu der Zeit, konnte ich es nicht besser und das war, ist okay. Wichtig ist, dass man sein Leben, seine Geschichte, seine Lebensgeschichte integriert und dazu Ja sagen kann. Das kann man umso leichter, je mehr einem Entwicklungsarbeit gelingt.
Ich denke aber, es hat auch sehr viel mit dem Ego immer zu tun und was einen da in die eine oder in die andere Richtung zieht. Und das muss man doch schon irgendwie erkennen, dass das Ego einen da manchmal vom Pfad der positiven Entwicklung auch abbringt. Und meine Frage dazu wäre, was du so als Indikatoren dafür siehst, dass die Entwicklung jetzt grob in die richtige Richtung geht und dass man nicht völlig vom guten Pfad abkommt.
Ja, also erst einmal, das erinnert mich, wir hatten ja letztes Wochenende ein Seminar über die Upanishaden. Da gibt es eine Stelle, ja, es gibt da zwei Vögel sitzen auf dem Baum. Der eine isst immer die süßen und sauren Früchte und lässt sich immer da hin und her ziehen. Der andere isst zwar auch die sauren und guten Früchte, aber bleibt gelassen darüber. Sagt nicht, dass ich das eine vorliebe oder das andere nicht so.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also, wo ist der Unterschied?
Das ist, ja, der eine lässt sich durch Lust und Schmerz leiten, ausschließlich. Ne? Also der will nur Lustbefriedigung und interessiert ihn gar nicht, muss süß schmecken und wunderbar. Und der andere ist zu diesen Befriedigungen der Begierden, hat der Abstand gewonnen und sagt, meine Freude oder meine Existenz ist woanders begründet als in Lustbefriedigungen. Mhm. Oder in dem, ich lasse mich nicht leiden, so das, was süß schmeckt oder was sauer schmeckt, lasse ich mich auch nicht abschrecken. Wenn mich das zum Guten hinführt, wenn mich das erfüllt und glücklich macht, dann esse ich auch die sauren Früchte. Und die süßen Früchte esse ich, wenn sie da sind, aber ich werde nicht davon abhängig. Okay, während der andere Vogel ist davon abhängig. Und
also der will nur die süßen Früchte eigentlich essen.
Ja, genau. Ja, so richtig und meidet die sauren Früchte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das Zitat ging, aber so kann man es verstehen. Also der eine lässt sich von oberflächlichen Begierden leiten, die er nicht reflektiert, die er mit gut gleichsetzt. Also da gibt es die Wünsche nach materiellem Wohlstand, nach viel Lust, nach gutem Essen, nach viel Liebe. Das sind alles ganz natürliche Triebe, aber man kann sich dem ganz hingeben und wird dann merken, dass sie doch leer sind. Mit der Befriedigung so ist die Lust und die Freude schon vorbei. Post coitum animal triste, also nach dem Coitus ist das Tier erstmal traurig und dann will es gleich wieder neue und man merkt, das Rad das ist unendlich.
Von
und
wem ist dieses Zitat? Weiter.
Post coitum animal triste.
Ja, so weit reicht mein Latein gerade noch. Ja. Aber von wem ist das, weißt du das?
Ich weiß es nicht, ein antiker Spruch. So.
Werde ich mir merken, ja.
Die Begierden, es geben einen Moment der Freude, im Moment der Befriedigung. Dann aber fällt man in ein leeres Loch, wenn man nicht sonst im Allgemeinen sein Leben anders gestaltet hat. Das heißt, Distanz zu diesen Lustbefriedigungen, die nicht schlecht sind, ne, aber sie müssen eingebettet sein in eine große Konzeption des Wohlbefindens. Ich sage immer, wenn der Seelengarten gepflegt ist, dann wachsen die einzelnen Blumen. Die einzelnen Blumen sind die Momente der Freude oder der Befriedigung. Wunderbar. Aber wenn sie sollten gegründet sein in ein dauerhaftes Gefühl der Lebensfreude, dass man sagt, ich lebe das Leben, was ich leben will. Und das finden wir nicht in den Befriedigungen. Aber viele werden verführt oder verwechseln das momenthafte Glück mit einem dauerhaften Seelenzustand von Glück, der ganz andere Voraussetzungen hat, um den herzustellen. Und das ist mit den beiden Vögeln da gemeint. Und das heißt also, wir müssen uns ausrichten auf, was gibt uns auf Dauer? Befriedigung, Sinn, Erfüllung und ein gutes Gefühl, Wohlgefühl. Und das hängt von anderen Kriterien ab. Und da muss ich eben mich prüfen. Das, was Goethe meinte, mach es und probier es aus. Probier da alle deine Begierden von mir aus und prüf sie kritisch, ob sie wirklich erfüllend sind, ob sie dir dauerhaft Glück verschaffen oder ob sie dann schnell abbrechen. Prüf aber in beide Seiten, vielleicht auch die Dinge oder die Bedürfnisse, die auf den ersten Blick gar nicht mal so aussehen, als wenn sie so besonders erstrebenswert sind.
Also sprich, ausprobieren, rausgehen und dann schauen, ob das eher so eine Fast-Food-Befriedigung ist, also wo man das Gefühl hat, ja, schmeckt erstmal gut und ist dann aber auch schnell vorbei und ist eher so ein schaler Beigeschmack, der einem davon bleibt. Oder ob es tatsächliche Glücksgefühle und Erfüllung sind, die ich da verspüre.
Und gute philosophische Bücher lesen, die einem erklären, warum das eine vielleicht doch auf Dauer nicht gut ist und das andere mit plausiblen Argumenten sagen, warum das vielleicht das ist, wonach du dich wirklich strebst. Und wenn man das liest und mit sich prüft, und man hat ja dann schon vielleicht Erfahrungen gemacht oder ganz bestimmt schon Erfahrungen gemacht, dann merkt man plötzlich, man kann dann sich dann belehren lassen von guten, von den richtigen Büchern. Und man muss nicht alles ausprobieren, man muss nicht mal am Ei anfangen, also man muss nicht das Leben bei Null anfangen, sondern man kann auf die Erfahrungen anderer Generationen und anderer Menschen zurückgreifen und man kann dann da viel lernen und plötzlich wird einem klar, warum das eine vielleicht ein bisschen hohl ist oder nicht eigentlich gar nicht so diese Freude ist, nach der man sich strebt, und während eine andere Lebensführung vielleicht doch einem besser tut. Man spürt das richtig. Nein, das ist wirklich dauerhaft tragfähig, das trägt mich. Ich fühle mich geborgen, ich schlafe ruhiger, ich entwickle wesentlich weniger negative Affekte. Trial and Error ist dazu, aber man sollte wach das sein und man sollte auch nicht alles ausprobieren. Man sollte auch von den Vorgenerationen, sag ich natürlich als Philosoph, der die antike Weisheitslehre und praktische Philosophie nach vorne schiebt. Von diesen Erfahrungen kann man unglaublich viel lernen und man kann große Fortschritte machen, ohne es alles selbst ausprobiert haben zu müssen.
Deswegen lautet meine Abschlussfrage, welches Buch, von dem du da sprichst, empfiehlst du besonders? Ist es vielleicht Marc Aurel Selbstbetrachtungen oder eher was von Seneca?
Da hast du die beiden, die mir als erstes einfallen würden. Seneca ist vielleicht ein bisschen leichter noch als Marc Aurel.
Welches Buch empfiehlst du da?
Der hat so 10 geschrieben, die sind eigentlich alle gut,
ja, von der Unerschütterlichkeit. Aber 10, ich will mal mit einem anfangen.
Ja, die Briefe an Lucilius, würde ich dann sagen, da steckt alles drin. Die sind aber dick und die anderen sind viel kürzer. Es gibt auch gute Kompilationen, also Bücher, wo die besten Stellen aus seinen 10 moralischen Schriften da zusammengestellt sind. Aber mir haben die Briefe an Lucilius am besten gefallen. Aber das ist etwas umfangreicher und das setzt auch eine gewisse Anstrengung voraus, sich da durchzuarbeiten. Aber da steckt alles drin.
Und das fördert dann die Entwicklung und dann ist es ja nicht umsonst.
Ja, hoffentlich, ja. Also man sollte wach lesen, also sollte vor allen Dingen nicht nur lesen und dann das Buch wegziehen, sondern man sollte es sich zu Herzen nehmen und sehen, ist das überhaupt ein Autor, der zu mir spricht? Spricht er etwas in mir an? Und ist es so stark, dass ich bereit bin, das ein oder andere auszuprobieren? Denn diese Dinge, die Weisheiten, die darin stehen, werden nur dann wirklich fruchtbar und haben Sinn, wenn ich das ein oder andere, was für mich zutrifft, was ich vielleicht noch nicht weiß, verinnerliche, einübe, immer üben und mein Verhalten ändere, meine Lebenseinstellung ändere. Denn Entwicklung im positiven Sinne hat immer mit Veränderung zu tun. Wer keine Gewohnheiten verändert, verändert nichts. Und da gibt es eine Menge Gewohnheiten. Manche sind schlecht, manche sind mittel und manche sind gut. Und je mehr schlechte Gewohnheiten man durch gute ersetzt, desto besser wird man sich fühlen im Leben.
Wie ist es mit der Gewohnheit, zum Ende eines Podcasts einen schönen Cappuccino zu trinken?
Das ist, denke ich, eine sehr gute Gewohnheit.
Dann würde ich sagen, zu der gehen wir jetzt über. Danke euch fürs Zuhören, danke für deinen Input, Albert, und bis zum nächsten Mal.
Danke dir, Jan.
Tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebholz. www.pudel-kern.com